ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Gestern haben wir den Internationalen Frauentag gefeiert. Im Jahr 1911 wurde er das erste Mal begangen. Das war eine Zeit, in der die Gleichberechtigung der Geschlechter noch weit entfernt war, auch in der Kunst. Bis 1918 durften Frauen nicht an einer Kunstakademie studieren. Doch sie wussten sich zu helfen und schlossen sich zu Vereinen zusammen. Einer davon war der Hiddenseer Künstlerinnenbund. Was ist davon geblieben? Was erinnert auf der Insel heute noch an die Frauen? Und wer hat dazu beigetragen, dass sie nicht vergessen sind? Auf den Spuren der Malweiber von Hiddensee. Am Mikrofon begrüßt sie Alexa Hennings.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Man hat noch Sand an den Füßen, wenn man zum Heimatmuseum in Kloster auf der Insel Hiddensee kommt. Das Haus liegt hinter der Düne, nur ein paar Meter vom Strand entfernt. Immer fehlt es hier an Platz für all die Ausstellungen, die man machen könnte. Manchmal fehlt es auch an mehr, an der Geschichte selbst, die erst entdeckt werden muss. So eine Geschichte hat Marion Maggers ausgegraben. Die Frau mit den kurzen blonden Strubbelhaaren hat vor dem Heimatmuseum ein paar Urlauber um sich geschart.
Herzlich willkommen hier zur Führung auf den Spuren der Malweiber. Ich bin Hiddenseherin, bin hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. Meine Mutter hat hier als Lehrerin gearbeitet an der Schule und mich dann immer zu den Eltern besuchen mitgenommen. Und habe ich in den Fischerhaushalten überall immer schon diese Bilder gesehen von den Malweibern.
Die Malweiber, so bezeichneten sich die Frauen vom Hiddenseer Künstlerinnenbund. Indem die Künstlerinnen selbst diesen Ausdruck gebrauchten, bewiesen sie ihr Selbstbewusstsein in einer männlich dominierten Zunft, die Frauen den Zutritt zu Kunstakademien verwehrte. Es gibt zwei Arten von Malerinnen, ätzte ein Kunstkritiker 1901 in der Zeitschrift Simplicissimus. Die einen möchten malen und die anderen haben auch kein Talent.
Malweib an sich war ein negativ belegter Begriff, vor allen Dingen durch die Kunstkritik, gar nicht mal durch die malenden Kollegen. Und die Frauen, die haben sich deshalb in Künstlervereinigungen gefunden und haben 1919 den Hiddenseer Künstlerinnenbund gegründet.
Es war das Zeitalter der Freilichtmalerei. Raus aus den Ateliers, rein in die Natur. Licht, Luft, Freiheit. In diesem Streben entdeckten Künstler und Künstlerinnen damals die Provinz. Kamen nach Worpswede, Ahrenshoop, Schwan und eben auch auf die Insel Hiddensee. Marion Maggers hat in ihrem Rucksack einen großen Stapel Fotos mitgebracht, alle fest laminiert. Mit Wind und Regen ist hier immer zu rechnen. Die Fotos zeigen, was man im Museum nicht oder nur sehr selten sehen kann. Die Werke der Hiddenseer Künstlerinnen, Landschaften, Fischer und Bauern bei der Arbeit, Szenen am Hafen, Kinder beim Spielen. Marion Maggers hat auch Fotos dabei, die die Künstlerinnen selbst zeigen. Manche in langen, eleganten Kleidern, mit Hut, andere in weiten Hosen und lässigen Jacken. Alle haben eine Staffelei dabei und Malutensilien.
Die haben einfach diese Begrifflichkeit Malweib genutzt und haben gesagt, da weiß wenigstens jeder, worum es geht. Und wir versuchen mal, den Begriff ins Positive zu verkehren. Die Malweiber des Hiddenseer Künstlerinnenbundes haben diese positive Wirkung nicht mehr erlebt. Die Hälfte der Malweiber waren ja Jüdinnen, die sind umgebracht worden oder umgekommen auf den Transporten. Und die andere Hälfte lebten bis in die 50er, Anfang 60er Jahre. Und diese positive Verkehrung, die ging erst in den 90ern los. Aber immerhin ist es heute kein negativ belegter Begriff mehr. Und es gibt ein paar moderne Malweiber hier auf der Insel, die auch stolz sind mittlerweile auf diesen Titel.
Fünf Stolpersteine wurden auf der Insel Hiddensee vor den ehemaligen Wohnhäusern der jüdischen Malerinnen verlegt. Käthe Löwenthal, Juli Wolfthorn, Clara Arnheim, Susanne Ritscher und Henny Lehmann. Die Stolpersteine wurden von Marion Maggers mit initiiert. Die Hiddenseer Buchautorin und Verlegerin weiß, dass selbst kulturinteressierte Besucher die Stolpersteine nicht bemerken. Das sollte sich ändern, meint sie, und hat auch eine Idee, wie das gelingen kann.
Ich denke nur, wenn man drüber spricht. Man stolpert zwar drüber, aber es gucken wenige Leute.
Der Stolperstein für Henny Lehmann, die sich 1937 das Leben nahm, liegt in Fitte vor einem der zentralen Häuser der Insel, der Bibliothek. Früher war hier das Rathaus. 1907 erbaut war die Villa, ebenso wie die des Dichters Gerhard Hauptmann in Kloster, ein Treff für Künstler und Intellektuelle. Henny Lehmann stammte aus einer begüterten jüdischen Berliner Familie. Ihr Ehemann unterstützte den künstlerischen Werdegang seiner Frau.
Das war ziemlich selten der Fall, dass die Frauen Familie gründen konnten. Meistens mussten sie sich entscheiden, ob Künstlerkarriere oder Familiendasein. Bei Henny Lehmann war beides möglich und sie kannte das aus ihrer Familie, dass man sozial aktiv ist und hat das hier auf Hiddensee auch weiter verbreitet. Also war hier sehr angesehen.
Henny Lehmann unterstützte den Bau des Arzthauses auf der Insel und war Mitbegründerin der Genossenschaftsreederei und des ersten Naturschutzbundes. Sie kaufte vom benachbarten Bäcker die Scheune, ließ sie tiefblau anstreichen und etablierte dort den ersten Ausstellungsraum für die Hiddenseer Künstlerinnen, die Blaue Scheune. Marion Maggers führt die Besucher nicht zu den Häusern, in denen die Künstlerinnen damals wohnten. Die soll jeder selbst entdecken. Sondern sie wandert durch die Landschaft und macht an jenen Punkten Halt, wo die Künstlerinnen früher ihre Staffeleien aufstellten. Dann holt sie die laminierten Karten mit den Bildern hervor.
Hier ist eines meiner Lieblingsmotive von Käthe Löwenthal. Das ist eine Ansicht aus dem Hügelland. Wenn man jetzt oben auf einem kleinen Inselblick steht, dann sieht man nicht mehr die Siedlung, weil es alles voller Ginsterbüsche mittlerweile ist. Also man sieht dann in der Blüte im besten Fall eben alles gelb.
Über Künstlerinnen sprechen heißt, ihre Werke zu betrachten. Dass man diese überhaupt sehen kann, ist auch der aufwendigen Recherchearbeit von Marion Maggers zu verdanken. Sie veröffentlichte schon Bücher über Inselfotografen, über DDR-Geschichte auf Hiddensee und erforschte die Architektenhäuser der Insel. Die Arbeit an dem Buch, wie sich die Malweiber die Ostseeküste eroberten, war jedoch ihre aufwendigste Recherche. Sie hat 10 Jahre gedauert.
Also ich hatte das Glück, dass ich noch Zeitzeugen kennengelernt habe, Hiddenseer, die zum Teil auch Modell von den Malweibern gewesen sind. Und darüber habe ich viele Informationen bekommen und auch Bildmaterial. Und es gibt kaum in Museumsarchiven Material, aber in Freundeskreisen. Aber an die ranzukommen, das war eben auch eine Recherchearbeit und manchmal auch Zufall, dass man überhaupt eine Adresse rausbekommen hat. Und oft auch über Mundpropaganda. Also recherchieren mit Internet ist bei den Malweibern nicht gewesen.
Zur Lesung aus dem Buch und einem Vortrag über die Malweiber sind am Abend 30 Besucher ins Henny-Lehmann-Haus gekommen. Das ist nur selten so.
Im Sommer, wenn das Badepublikum ist, dann scheint das Badepublikum so eine schwere Kost eher nicht hören zu wollen. Im Frühjahr und Herbst sind die Vorträge ganz gut besucht, die Führungen leider mal gerade so, dass ich eine Teilnehmerzahl zusammen bekomme, dass es gerade so ausreicht. Das finde ich sehr schade, weil das haben die Frauen eigentlich, die haben mehr Aufmerksamkeit verdient.
Mehr Aufmerksamkeit für die Malweiber von Hiddensee. Das wünscht auch eine Besucherin.
Zuletzt war ich in Worpswede und habe gestaunt. Und jetzt sehe ich, dass hier auch so eine im Prinzip kleine Künstlerkolonie gelebt hat und gemalt hat. Wunderbar, großartig und steht in keinem künstlerisch den Männern nach. Und das ist wirklich unglaublich, wie die das geschafft haben, die Burschen, die Frauen so in die Vergessenheit zu drängen, nicht?
Warum waren die Frauen des Hiddenseer Künstlerinnenbundes so viele Jahre in Vergessenheit geraten? Als die Autorin Marion Maggers vor ungefähr 15 Jahren mit ihren Recherchen begann, fand sie nur mit großer Mühe etwas über diese Malerinnen heraus. Auch die Stralsunderin Heike Carstensen hat das so erlebt. Sie ist die erste Kunsthistorikerin, die sich ausführlich mit dem Leben und Werk von Julie Wolfthorn beschäftigte und eine Dissertation über die 1864 geborene jüdische Künstlerin verfasste.
Erstmal hat sie ja auch sehr schöne, dekorative Bilder gemalt. Ja, ich sag mal so Künstler wie Max Liebermann oder so, also auch aus der Zeit, oder Walter Leistikow, die werden ja öfter gezeigt und die sind dann vielleicht auch so schon so ein bisschen bekannter, weil Frauen das eben schwerer hatten. Die konnten nicht an der Akademie studieren. Julie Wolfthorn hat in Privatateliers am Anfang Unterricht genommen. Aber wie die meisten Frauen aus dieser Zeit, wie ja auch Käthe Kollwitz und Paula Modersohn-Becker später dann eben, war auch Julie Wolfthorn in Paris Anfang der 90er Jahre und hat dort an der privaten Akademie Colarossi Unterricht genommen.
Julie Wolfthorn wurde um 1900 mit Grafiken und Bildern im Jugendstil bekannt, darunter eines ihrer berühmtesten Bilder.
Mädchen mit blaugrünen Augen, auch Waldhexchen genannt. Das ist ja so eine Waldfee, die hier aus einem Laub guckt, durch so Bäume. Und das lebt jetzt in Kalifornien, dieses Mädchen mit den blaugrünen Augen, das Hexchen.
Das Werk von Julie Wolfthorn ist in der ganzen Welt verstreut. Mehr als 500 Werke konnte Heike Carstensen ausfindig machen. Die Masse überraschte sie nicht, denn Julie Wolfthorn galt als eine der gefragtesten Porträtistinnen ihrer Zeit. Unter anderem schuf sie ein Doppelporträt von Gerhard Hauptmann und seiner Frau Margarete. Mit dem Paar verband sie auch die Liebe zur Insel Hiddensee. Julie Wolfthorn hatte sich 1919 dem dortigen Künstlerinnenbund angeschlossen und verbrachte viele Sommer auf der Insel, um zu malen. Sie konnte immer von ihrer Kunst leben. Das gelang damals nur sehr wenigen Frauen. Und das zeugt von ihrer hohen Professionalität, nicht nur im Malen und Zeichnen, sondern Julie Wolfthorn konnte sich auch erfolgreich selbst vermarkten und erlangte besonders auch durch Zeitschriftencover und Plakate Popularität. Wie kann es sein, dass eine solche Künstlerin später in Vergessenheit geriet? Die Antwort ist kurz: Sie war Jüdin. Die Ausgrenzung jüdischer Künstlerinnen und Künstler wirkte noch Jahrzehnte nach. Erst im Jahr 2007 waren ihre Bilder in einer Ausstellung in Berlin zu sehen. Das erste Mal seit 1933. Als die Judenverfolgung in Deutschland begann, war die Künstlerin 69 Jahre alt.
Es gab dann ja nachher in der Reichskammer der Künste, gab es eben so eine Liste mit Künstlern, und wer dort nicht aufgenommen wurde, der durfte dann auch nicht arbeiten und vor allen Dingen nicht ausstellen. Und Julie Wolfthorn war eben auch nicht auf dieser Liste und hatte damit faktisch Berufsverbot. Es war dann so, dass diese jüdischen Künstler nur noch im jüdischen Umkreis sozusagen ausstellen und malen konnten.
Im Juni 1933 gründete sich der Kulturbund Deutscher Juden. Es wurden Ausstellungen, Theaterabende und Konzerte organisiert, damit die Künstler trotz des Berufsverbots weiter arbeiten und leben konnten. Julie Wolfthorn lebte mit ihrer Schwester Luise Wolf, einer Übersetzerin, unter immer ärmlicheren Verhältnissen in Berlin. Sie zeichnete Porträts von jüdischen Kindern, die von ihren Eltern ins rettende Ausland geschickt wurden, oder von Müttern und Vätern, die ihren Kindern ein Bild von sich zur Erinnerung mitgeben wollten.
Sie hat sich da so durchgebissen. Also sie hat sich auch nicht beklagt, sondern sie hat es so gemacht. Sie, glaube ich, war dann eher pragmatisch und hat dann auch jetzt in dieser Zeit der Judenverfolgung, hat sie mit dem jüdischen Frauenbund, der sich dann ja auch gegründet hatte, zusammengearbeitet. Die jüdische Kulturgemeinschaft hat dann Ausstellungen ausgerufen wie das jüdische Kind oder die jüdische Frau in ihrer Zeit. Und da hat Julie Wolfthorn dann auch so jüdische Themen aufgegriffen und hat dann zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass es so Atelierbesuche geben kann.
Im Oktober 1942 schrieb Julie Wolfthorn an eine Freundin: Vergessen Sie uns nicht. Heute sende ich Ihnen einen letzten Gruß. Wir warten hier auf den Abtransport nach Theresienstadt und sind beinahe zufrieden, endlich die Ungewissheit los zu sein. Wenige Tage später wird die fast 80-jährige Künstlerin gemeinsam mit ihrer Schwester ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert.
Erst im Mai 1943 ist ihre Wohnung geräumt worden. Und sie hatte vorher noch so etwas, ein Inhaltsverzeichnis, was sie in ihrer Wohnung hat. Und da hatte sie bei Kunstwerken einen Strich gemacht. Und es gibt eben immer wieder Hinweise, dass sie ihre Bilder verteilt hat in der ganzen Stadt, um die zu retten. Aber es gibt auch Hinweise, dass die Nazis Bilder von ihr in dem Hof in der Kurfürstenstraße 50, wo sie gelebt hat, verbrannt haben.
Selbst als Insassin des Konzentrationslagers Theresienstadt gab die Künstlerin das Arbeiten nicht auf. Im Tausch gegen eine Kleinigkeit zu essen, porträtierte sie ihre Mithäftlinge und gab ihnen mit diesen Bildern zurück, was die Nationalsozialisten ihnen genommen hatten: Individualität und Würde.
Und Julie Wolfthorn ist dann im Dezember 1944 an einem natürlichen Tod, so wurde das dargestellt, gestorben, was natürlich nicht stimmt, weil da gab es keinen natürlichen Tod. Die haben ja Hunger gehabt und sind nicht ordentlich versorgt worden und waren einfach inhaftiert.
Inzwischen gab es mehrere Ausstellungen mit Bildern von Julie Wolfthorn. Das lässt die Preise am Kunstmarkt steigen.
Die Preise steigen sehr, also es hat auch jetzt 60.000 oder für eine ganz kleine Skizze, die so groß war, also 15 mal 25 Zentimeter, 25.000 Euro. Und als ich angefangen bin zu forschen, das war so um 2000, Da konnte man noch einen Julie Wolfton für 400 Euro oder für 700 Euro bekommen. Aber jetzt ist sie immer bekannter geworden. Leider muss ich sagen, zunehmend gibt es auch falsche Zuschreibungen. Und es haben auch schon in Ausstellungen in Berlin haben auch falsche Julie Wolfton gehangen. Und ganz schlechte Bilder. Ich habe mich sehr darüber geärgert. Also ich habe dieses Jahr schon 4 falsche Bilder sozusagen gehabt. Und das ist ganz furchtbar für mich auch.
Es ist eine Wiederentdeckung mit Widersprüchen. Und dennoch, eine fast vergessene Künstlerin hat es geschafft, wieder jene Aufmerksamkeit und Achtung zu bekommen, die sie verdient hat. Das geht nicht vielen jüdischen Künstlerinnen so. Das Auslöschen in der öffentlichen Wahrnehmung, das die Nationalsozialisten ebenso verschulden wie ihren Tod, wirkt bis heute. Pferdekutschen, Fahrradfahrer, Spaziergängerinnen. Auf den beiden Hauptstraßen in Fitte, dem größten Ort der autofreien Insel Hiddensee, ist spätestens von Anfang April bis Ende Oktober viel los. Einmal im Urlaubsmodus übersieht man leicht die kleinen Messingplatten, die ins Straßenpflaster eingelassen sind. Oder man ist nicht darauf gefasst, dass dieser schlimmste Teil der deutschen Geschichte auch diese kleine, idyllische Insel erreicht hatte. Die Straßen hier heißen Norderende und Süderende. Allein am Süderende liegen 4 Stolpersteine. Vor dem Haus mit der Nummer 130 befinden sich gleich 2 der kleinen Gedenktafeln. Eine für Käthe Löwenthal, die andere für Susanne Ritscher, geborene Löwenthal. Genauer gesagt ist die Nummer 130 eine Haushälfte.
Die gehörte Susanne Ritscher und dort ist sie ganz oft in den Sommermonaten, aber manchmal auch im Winter gewesen, zu malen. Und Käthe Löwenthal ist jeden Sommer aus Stuttgart zum gemeinsamen Malen nach Hiddensee gekommen, hat dann natürlich auch in dem Haus gewohnt und die beiden Schwestern sind zusammen auf Maltour gegangen.
Wolf Ritscher ist der Enkel von Susanne Ritscher und der Großneffe von Käthe Löwenthal. Der emeritierte Psychologieprofessor, der in der Nähe von Stuttgart wohnt, hat den Förderverein Lebenswerk Käthe Löwenthal gegründet. Die Schwestern Löwenthal wuchsen in einer assimilierten jüdischen Familie auf, die zum Christentum konvertiert war. Der Vater war Arzt und ein Spezialist auf dem Gebiet der Hygiene. Wegen seiner Gastprofessuren lebte die Familie, zu der 5 Mädchen gehörten, in verschiedenen europäischen Ländern und in Argentinien. Die künstlerischen Ambitionen der Töchter und ihr Studium in Malklassen wurden in dieser Familie gefördert.
Ich denke mal, dass Käthe und Susanne eine sehr, sehr enge Beziehung hatten. Sie waren irgendwie schon über die Malerei sehr miteinander verbunden, sind auch zusammen 1902 auf Bildungswanderschaft nach Italien gegangen, auch zu zweit, nicht?
Lange vor dem Hiddenseer Künstlerinnenbund gehörten die Löwenthal-Schwestern schon zu einer der ersten Frauenkunstvereinigungen in Deutschland, dem Württembergischen Malerinnenverein, der sich 1893 gründete. Doch als Susanne Löwenthal den preußischen Marineoffizier Alfred Ritscher geheiratet hatte, gab sie, wie viele Künstlerinnen zu dieser Zeit, die Malerei auf und widmete sich der Familie.
Sie hat dann nur in der Blauen Scheune noch ausgestellt und hat im Hiddenseer Künstlerinnenverein hat sie schon auch noch ausgestellt und sie hat halt auch gemalt, wenn sie in Hiddensee war.
Käthe Löwenthal blieb ledig und verfolgte ihre Karriere. In Stuttgart, wo sie lebte, gab es dafür gute Bedingungen. Bis 1918 regierte in Württemberg ein kunstfreundliches Königspaar, das besonders Frauen förderte. Und in den 1920er Jahren machte sich die Stuttgarter Sezession, zu der auch Käthe Löwenthal gehörte, einen Namen. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, gab es für sie gleich 2 Gründe, Käthe Löwenthal zu verfolgen. Sie war Jüdin und sie war Vertreterin des expressiven Realismus, einer modernen Stilrichtung in der Malerei, die nun als undeutsch galt. 1934 erhielt die Malerin Arbeitsverbot. Nach Hiddensee zum Malen kam sie nie wieder. Wie in anderen Ostseebädern auch, tauchten dort Schilder mit der Aufschrift »Juden unerwünscht« auf.
Das ist eine ganz, ganz starke Verarmung und Beschneidung eines Menschen, eines künstlerischen Menschen, die da stattgefunden hat. Und ich glaube, so wie meine Tante, die ja noch die Käthe selber kennengelernt hat und auch viel mit ihr gesprochen hat, dass die Käthe quasi die letzten Jahre sich immer mehr in die Religion als Rettung zurückgezogen hat. Weil das Malen als Ausdrucksform und sich Selbstfindungsform immer weniger möglich war. Meine Tante hat sie ja noch kurz vor der Deportation in den Osten in Stuttgart besucht und sie hat zu mir gesagt, es war für sie unglaublich, in welcher Ruhe und Gelassenheit die Käthe ihrem Schicksal entgegengeblickt hat.
Im März 1942 wurde die 64-jährige Käthe Löwenthal nach Izbica im besetzten Polen deportiert und ermordet. Ihre Schwester Susanne hatte in dieser Zeit noch einen gewissen Schutz durch ihre Kinder, die einer sogenannten Mischehe entstammten. Ihr Mann hatte sich inzwischen scheiden lassen, weil er durch seine Ehe mit einer Jüdin berufliche Nachteile fürchtete.
Im Januar 1944 kommt der Dorfpolizist von Schöneiche, wo meine Großmutter mit ihren beiden Kindern, meinem Vater und meiner Tante, lebte, ans Gartentor und hat zu meinem Vater gesagt, in 3 Tagen muss ich Ihre Mutter abholen. Lassen Sie sie verschwinden. Das hätte ihm den Kopf kosten können, nicht? Das muss man sich mal klar machen. Und daraufhin hat die Familie beschlossen, einen Suizid von Susanne vorzutäuschen am Müggelsee. Mit Abschiedsbrief, Kleidern, die da lagen und so weiter und so weiter. Und sie haben die Susanne über bestimmte Wege nach Stuttgart fahren lassen. Und in Stuttgart ist sie von der Familie Donndorf aufgenommen worden.
Susanne Ritscher überlebte in einem Versteck, das ihr diese Familie, auch sie waren Künstler, gab. Nach dem Krieg musste sie erfahren, dass fast alle Werke ihrer Schwester Käthe in Stuttgart bei einem Luftangriff verbrannt waren. Von diesem Künstlerinnenleben war nur eine Mappe mit ungefähr 250 Zeichnungen und Aquarellen geblieben, erzählt Wolf Ritscher, der Großneffe von Käthe Löwenthal und Enkel von Susanne Ritscher.
Meine Oma wollte nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun haben. Das war ihre Überlebensstrategie. Ja, und deshalb hat sie auch nicht daran gearbeitet, die Werke von Käthe auszustellen.
Das übernahmen später ihre Tochter und ihr Enkel. 1976 kam die erste Ausstellung mit Bildern von Käthe Löwenthal zustande. Viele folgten ihr, weitere Bilder aus Privatbesitz tauchten auf und konnten endlich öffentlich gezeigt werden. Zuletzt organisierte Wolf Ritscher mit seinem Verein eine Ausstellung in Magdeburg. Dort wurden die Werke von 3 Schwestern Löwenthal gezeigt. Zu den Malerinnen Susanne und Käthe kommt deren Schwester Agnes dazu, die als Fotografin bekannt wurde.
Um sie künstlerisch in Beziehung zu bringen, aber natürlich auch die Familie und die Familienbeziehung ein Stück weit in den Fokus zu nehmen. Und natürlich auch das Schicksal einer jüdischen Familie, die sich primär nicht als jüdisch, sondern als deutsch verstanden hat. In den Fokus zu nehmen, nicht? Also unsere Ausstellungen haben auch immer eine politische Seite. Alles, was wir tun, ist politisch, auch Kunst.
In unserem Kunstkarten heute stehen die Malerinnen des Hiddenseer Künstlerinnenbunds im Mittelpunkt. Während die jüdischen Mitglieder nach der Machtergreifung Hitlers Berufsverbot hatten, konnten sich andere Künstlerinnen weiterhin der Malerei widmen. So die Stralsunderinnen Elisabeth Büchsel und Katharina Bamberg. Sie wurden 90 bzw. 93 Jahre alt. Ihnen wurde mehr Zeit gegeben, sich ins Gedächtnis der Inselbewohner zu prägen. Die Hiddenseer Autorin und Inselführerin Marion Magas hat ihre Biografien erforscht.
Beide, Elisabeth Büchsel und Katharina Bamberg, waren aus einem Haushalt höhere Töchter, also so bürgerlich. Und sind auch in die höhere Töchternschule gegangen, durften beide nicht die Malerei studieren, haben aber trotzdem einen Weg gefunden. Die Elisabeth Büchsel war eine sehr energische Frau, eine kleine Frau von meiner Körpergröße ungefähr. Und die hat dann mit ihrer Volljährigkeit Studienreisen machen können wo sie einerseits die alten Meister kopiert hat. Das hat eine Weile Katharina Bamberg auch gemacht. Das war ein Auftrag, wo man ein bisschen Geld verdienen konnte. Und Fotografie war nicht so verbreitet zu dem Zeitpunkt. Und deswegen haben die immer wieder Auftraggeber gefunden, die deren Reisen finanziert haben und dafür eben einen alten Meister kopiert haben wollten.
Dass die beiden Stralsunderinnen Werke alter Meister kopieren konnten, beweist ihr Talent, das sie dann auf Studienreisen weiter ausbilden konnten. In Paris durften sie sogar Gasthörerinnen an der Kunstakademie sein, was ihnen in ihrer Heimat verwehrt wurde. Von ihren begüterten Eltern bekamen sie für ihre Ausbildung kein Geld. Reisen um das Jahr 1900 war teuer und Malutensilien auch.
Bei der Büchsel ist es belegt, bei Bamberg habe ich es nicht gesehen, aber bei der Büchsel kenne ich auch ein paar Arbeiten, wo sie auf der Rückseite von so einer Kopie eines alten Meisters ihre Skizzen gemacht hat. Also manchmal findet man Bilder, die vorn und hinten genutzt sind.
Vor allem für Elisabeth Büchsel wurde die Insel Hiddensee zu einem zweiten Zuhause. Vom Frühjahr bis zum Herbst lebte sie auf der Insel, war dort bekannt und beliebt. Wenngleich die Dorfbewohner auch nicht alles gut hießen, was die Künstlerin so tat, unverheiratet und unkonventionell, wie sie war.
Einerseits ist sie sehr akzeptiert gewesen, weil sie auch die plattdeutsche Sprache gesprochen hat, kam ja aus Stralsund, also gleich um die Ecke. Hat am Anfang bei verschiedenen Fischerfamilien gewohnt, bis sie dann ihr Erbe hatte und dann ein festes Quartier bei einer bestimmten Fischerfamilie hatte und hat mit denen ihre Alltagssorgen und Nöte geteilt und ist aber jeden Morgen ins kalte Wasser gegangen, was die Hiddensee ja wirklich erheblich irritiert hat. Und bei ihren Malstreifzügen ist sie oft mit Hosen bekleidet unterwegs gewesen, weil das einfach bequemer war, über Stock und Stein und durch das Steilküstenwäldchen zu laufen, wenn sie Hosen anhat. Und manchmal, da gibt es leider kein Fotomaterial, aber man kann sich es gut vorstellen. Ich habe es gehört von einigen Zeitgenossen, die inzwischen nicht mehr leben, aber ich hatte das Glück, sie noch interviewen zu können, dass sie ab und zu wohl auch mal eine Zigarre geraucht hat.
Hiddenseer Landschaften, Fischer und Bauern bei der Arbeit und immer wieder Kinder sind auf den Bildern von Elisabeth Büchsel zu sehen. Alles in hellen, lichten Farben. Nach dem Krieg jedoch hatte die damals 80-jährige Not, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Doch ihre Bilder halfen beim Überleben.
Sie nannte dann diese Bilder ihre Brotbilder, die sie dann im Austausch gemalt hat, für ein Quartier oder für eine Dienstleistung. Um Geburtstag zu finanzieren, hat sie auch Bilder gegen Kuchen, eingemachtes Holz oder Kohle getauscht und konnte dann eine schöne Feier ausstatten.
Noch heute findet man in vielen Hiddenseer Häusern die sogenannten Brotbilder von Elisabeth Büchsel. Meist sind es Porträts, darunter viele Kinderporträts. Sie, die selbst unverheiratet und kinderlos blieb, hatte mehrere Patenkinder auf der Insel und porträtierte sie über die Zeiten. Als Kind, als Jugendliche und als Erwachsene. Deshalb wurde sie auch von vielen Tante Büchsel genannt. 1957 starb die Künstlerin, sie wurde 90 Jahre alt. 2008 widmete ihr das Hiddenseer Heimatmuseum in Kloster eine Ausstellung unter dem Titel »Tante Büchsel kehrt zurück«. Wie sehr die Erinnerung an sie immer noch lebt, zeigte ein paar Jahre später eine weitere Ausstellung, für die Hiddenseer Schüler Bildmotive der Malerin als Fotografie nachstellten, an genau jenen Plätzen in der Landschaft, an denen die Künstlerin Jahrzehnte zuvor Inselkinder gemalt hatte.
Da mussten die Schüler einerseits die Gegend finden, wo diese Kinder unterwegs sind auf Hiddensee, mussten sich was ausdenken, dass sie eine ähnliche Kleidung anhaben und mussten dann auch mal alle Jobs machen. Also sowohl vor der Kamera stehen als auch hinter der Kamera. Da haben sie auch gemerkt, wie anstrengend das ist, Porträt zu sitzen oder zu stehen. Und haben dann sehr fantasievoll und wunderschön Kinderbilder von Elisabeth Büchsel nachgestellt und das als Postkarten hergestellt und auf der Rückseite der Postkarte ist dann das Original als Briefmarke zu sehen. Und die wurden dann 2017 ausgestellt, diese Bilder, neben das Originalbild gehängt. Also es war ein ganz tolles Projekt, was ganz viel Hiddensee-Urlauber auch erfreut hat.
Immer mal wieder werden unter sehr beengten Bedingungen im Heimatmuseum Werke der Frauen des Hiddenseer Künstlerinnenbunds gezeigt. Auch in der Blauen Scheune, dem einst von Henny Lehmann gegründeten Ausstellungsraum, kann man einige Bilder von ihnen entdecken. Die Hiddenseer Inselführerin und Autorin Marion Maggers findet, man könne noch mehr tun für die Malweiber von einst.
Also wünschen würde ich mir, dass es einen festen Raum geben könnte, um die auszustellen. Es wird immer wieder nach Möglichkeiten gesucht. Es gibt immer wieder kleine Nischen, aber es gibt nicht genügend Platz, unter anderem auch nicht im Heimatmuseum, um die mal so in voller Größe auszustellen.
Sie hören den Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Vor mehr als 100 Jahren haben sich Frauen zum Hiddenseer Künstlerinnenbund zusammengeschlossen, um sich gegenseitig zu unterstützen und sichtbar zu werden in einer von Männern dominierten Kunstwelt. Nach der Musik gehen wir der Frage nach, welche Chancen Künstlerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern heute für sich sehen und warum sie es wichtig finden, gemeinsam aufzutreten.
Ja, ja, ist wirklich klein.
Ja, nee, hier, es geht noch weiter.
Ah, okay.
Die Werkstatt einer Holzbildhauerin stellt man sich geräumiger vor. Die Werkzeuge wohlgeordnet an der Wand, fertige und unfertige Stücke aus Holz, Zeichnungen an Wänden und auf den Tischen. Seit 35 Jahren arbeitet Silke Krempin schon hier in Schwerin-Warnitz.
Zurzeit habe ich mir Pflaumenholz rausgesucht und muss 3 kleine Frauen schnitzen. Ich habe das schon mal gemacht, deswegen liegt das Foto hier. Und das sind 3 Schwestern und aus dem Grunde 3 Figuren und die sind aus Eichenholz hergestellt damals und die soll ich jetzt nochmal am Pflaume arbeiten. Die Zeichnung daneben, das ist ein Entwurf für ein Orgelprospekt für Wismar, für die Nikolaikirche. Und das ist natürlich schön, wenn man dann die Kirche besucht und sagt, ja, das habe ich gemacht, ne?
Gesehen werden, das ist bis heute nicht immer leicht für Künstlerinnen. Zusammen gelingt es besser. Diese Erfahrung machen Frauen in der GEDOG. 1926 wurde diese Vereinigung als Gemeinschaft österreichischer und deutscher Künstlerinnen und Kunstfreundinnen gegründet. Sie ist europaweit das älteste und größte Netzwerk für Künstlerinnen und Kunstförderinnen. Seit 2007 gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern eine GEDOG-Gruppe. 23 bildende Künstlerinnen, Autorinnen und Musikerinnen aus allen Teilen des Bundeslandes machen mit. Auch Silke Krempin ist dabei.
Der Grund dafür, eben halt ein Netzwerk zu bilden und der Austausch untereinander, die Künstlerinnen an die Öffentlichkeit zu bringen, weil ja jeder praktisch in seinem Atelier arbeitet für sich, in seiner Familiensituation, eben halt, das ist ja für Frauen auch was eben halt eine besondere Situation.
Auch Sophia Maeno gehört zur GEDOG-Sektion in Mecklenburg-Vorpommern. Sie arbeitet bundesweit als freiberufliche Sängerin.
Diese Herausforderung, also Beruf und Kind zu verbinden, das bleibt einfach. Und dann auch noch künstlerische Tätigkeit, wo vielleicht keine festen Einkünfte sind, was ohnehin große Unsicherheiten gibt. Die Frage, ob man damit überhaupt grundsätzlich leben und dann auch vielleicht noch eine Familie mit ernähren kann. Diese ganzen Themen sind natürlich nicht unwesentlich und große Herausforderungen.
Die Schweriner Malerin und Grafikerin Anke Wessling findet, dass das Thema Gleichberechtigung in den GEDOG-Gruppen der alten Bundesländer eine größere Rolle spielt als für die Künstlerinnen in Ostdeutschland. Und dennoch gibt es einige Baustellen.
Wir sind, denke ich mal, vielleicht weniger in der Öffentlichkeit vertreten mit Ausstellungen oder Ausstellungshonorar, sind wir schon nicht immer gleichberechtigt. Und darum finden wir das wichtig, dass wir uns dann nochmal zusammen stark machen.
Die Sängerin Sophia Maeno.
Es ist natürlich ganz wichtig, dass man teilweise beispielsweise über einen Gap in den Honoraren spricht oder darüber sich austauscht und dafür einen Rahmen bildet, wo man darüber mal reden kann oder über Verhandlungen, wie jemand beispielsweise Honorare verhandelt und da eben ein Austausch, ein Vergleich darüber entsteht.
Das Wichtigste ist für die Künstlerinnen jedoch, dass sie gemeinsam arbeiten.
Das sind Vorhaben, gemeinsame Ausstellungen, die ein bestimmtes Thema haben, zu denen wir dann arbeiten. Da gibt es eine Ausschreibung, dann gibt es Zeit, zu arbeiten, sich zu bewerben. Und dann setzt sich jeder mit dem jeweiligen Thema, mit seiner Handschrift und mit seinem Arbeiten auseinander. Oder das wäre das eine Beispiel. Oder zum Beispiel, dass wir gemeinsam einen Workshop machen, dass wir ein- oder zweimal im Jahr wegfahren, gemeinsam arbeiten. Bringt es uns doch viel mit dem Austausch, weil wir Gleichgesinnte sind. Wir reden in diesen Dingen, die haben wir die gleiche Sprache. Und das bringt uns doch jeden auch ein Stück voran.
Gerade hat Sophia Maeno der Gruppe eine Fahrt in die diesjährige Kulturhauptstadt Europas vorgeschlagen. Nicht nur, weil sie am Chemnitzer Theater die Carmen singt, sondern weil sie das Kulturhauptstadtprogramm spannend und anregend findet. Sie mag es, wenn die verschiedenen Künste sich inspirieren. Deshalb macht sie auch bei den GEDOC-Frauen mit.
Für mich als Musikerin ist grundsätzlich diese spartenübergreifende Auseinandersetzung mit Kunst hochinteressant. Es zieht sich ja durch alle Epochen, dass beispielsweise Komponisten sich an Bildern von Künstlern inspirieren lassen haben, dazu dann meinetwegen eine Komposition geschrieben haben, die wiederum Schriftsteller zu großen Ausschweifungen in ihrer Literatur angeregt hat. Und das wiederum kann auch Inspiration sein für bildende Künstler. Und genau dieser Kreislauf, der sich durch alle diese Kunstgattungen zieht und der Austausch darüber, das ist für mich sehr interessant, auch als Musikerin jetzt eben im Austausch mit den bildenden oder angewandten Künstlerinnen zu sein.
Von diesem Austausch der Künste zeugt die alljährliche Ausstellung der GEDOC-Frauen von Mecklenburg-Vorpommern. Ab September wird sie im Kunstwasserwerk in Schwerin-Neumühle gezeigt. Während der Ausstellung geben die Mitglieder inmitten der neuen Kunstwerke auch Lesungen und Konzerte.
Letztlich ist ja auch Kunst jeder Art immer wieder das, was uns an unser Potenzial oder an das Schöne im Menschen erinnert und an das, was wir hervorbringen können, Gutes. Und der Austausch darüber und das Wachhalten und Wachrufen, das ist einfach total wichtig. Und dazu ist so eine Gruppe natürlich ideal da. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Element für so eine Gruppe. Und das ist ein Glücksfall, wenn das natürlich entstehen kann überhaupt.
Das war der Kunstkarten. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexa Hennings.